Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Der letzte Bundesliga-Spieltag des Jahres 2023 ist vorüber und die englische Woche damit auch. Und ganz kurz vor Weihnachten wollen wir euch nochmal einen kleinen Ausblick geben und eine kleine Rückschau liefern auf diesen Spieltag Nummer 16 der Männer-Bundesliga, ja, der eigentlich so die Hinrunde beendet hat, mehr oder weniger. Ich weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist noch ein Spiel übrig, aber in der folgenden Stunde rede ich immer über die Hinrunde tatsächlich. Und ich mache es nicht alleine und ich habe mir jetzt mehr oder weniger selber hier einen kleinen Weihnachtswunsch erfüllt, denn es sind zwei absolute Legenden dieses Keeper-Analyse-Podcasts hier zu Gast. Der eine lacht schon recht laut. Axel, schön erstmal, dass du da bist. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Sascha. Ich freue mich, dabei zu sein, wie immer. Ne?
Genau, das ist genau die richtige Einstellung. Und die andere Legende, ja, ihn muss ich eigentlich auch nicht großartig vorstellen. Adam, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Es war für mich genauso eine Überraschung wie für alle Zuhörer hier wahrscheinlich. Ja, auf einmal waren wir hier zu dritt, aber ich freue mich drauf. So lernen sich Axel und ich mich auch mal persönlich kennen. Von daher, ja, ich freue mich drauf, was wir drei hier so zu erzählen haben.
Ja, ja, und zwar, also erstmal ist es natürlich mein eigener Kai Pflaume-Moment, dass ich jetzt quasi euch beide hier so zusammenführe, virtuell zumindest. und ich kann mich natürlich jetzt selber sehr zurücklehnen, denn ihr seid ja beide absolut vom Fach und bin auch sehr gespannt, was jetzt noch bei rumkommt in dieser folgenden Stunde. Und lasst uns dann direkt mal beginnen mit dem Spiel zwischen VfB Stuttgart und dem FC Augsburg, die sich am Mittwochabend gegenüberstanden. Es war eigentlich nicht Stuttgart gegen Augsburg, sondern ja eher gemessen an den Chancen, Axel, Stuttgart gegen Finn Dahmen. Also wenn wir jetzt auch mal eine Szene uns hernehmen in der ersten Halbzeit, als Chris Führich dort, Maximilian Mittelstädt war es, der den Ball vom linken Halbraum einmal ganz rüber zu Leveling gespielt hat, der dann auf einmal alleine vor Finn Dahmen war, abschließt und Finn Dahmen wehrt den Ball dann mit dem Kopf ab. War jetzt erst meine Intention, hey, super Timing, gut nach vorne geschoben, gut Druck ausgeübt, aber auch gleichzeitig gut zum Stehen gekommen, vor allem auch rechtzeitig zum Stehen gekommen. Wie hast du diese Parade gesehen?
Ja, also grundlegend muss man sich ja erstmal fragen, ob er rauskommen muss, also was es für eine Situation war. Erstmal dachte ich, er hat riesen Glück gehabt. Das war so mein erster Moment, wo ich dachte, okay, er hat wirklich Glück, weil es sehr aggressiv war und sehr offensiv war, wie er da gedacht hat. Auf der anderen Seite, das ist jetzt halt so ein Punkt, ne? Leveling hatte keinen Gegnerdruck zu dem Zeitpunkt. Und wenn man drauf schaut, der Ball wird rübergespielt und als der Ball rübergespielt wird, entschließt sich Dahmen draufzuschieben. Das heißt also, das war nicht so ein Ding, ich warte, was passiert und dann schiebe ich drauf, sondern er hat von Grund auf, hat er die Situation so gewollt und hat auch Leveling von Grund auf einfach schon dazu gezwungen, relativ überhastet abzuschließen. Wenn das Ding in die Hose geht und er schiebt ihn einen Meter an seinem Standfuß vorbei, dann sagen wir alle, oh Gott, bleib doch hinten weg. Deswegen ist es immer so grundlegend schwierig, finde ich, weil halt kein Gegnerdruck da war. Er hatte in dem Moment bei der Ballannahme Leveling keinen Gegnerdruck und wenn Dahmen nicht draufgeschoben wäre, hätte er vielleicht nicht so überhastet abgeschlossen, ne? Aber das ist auch das, was Finn Dahmen so ein kleines bisschen auch zum Verhängnis wird momentan, dieses Risikoreiche. Und dieses arg offensiv ausgerichtete und so, das ist, glaube ich, im Laufe des Spieltags, da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen, im Laufe des Spiels ist es immer auch vielleicht ein bisschen zum Verhängnis geworden. Deshalb finde ich dann Tick zu aggressiv ist manchmal, aber in dem Moment natürlich erhält ihn spektakulär mit dem Kopf. Also, mir wäre wahrscheinlich die Murmel vom Hals runtergegangen, ne, meiner Nackenmuskulatur, aber das ist natürlich schon top gewesen dann am Ende, wie dieser für mich immer noch so kleine Bubi, das ist dieses Gesicht halt einfach, ne, so dieses Kinderschokolade.
Kein Bart, er hat einfach keinen Bart, so, das ist
ja, es ist aber auch so an sich. So dieser Kraftprotz halt auch, ne, also das ist halt schon richtig, von der Konstitution ist es halt schon top. Wir hatten es irgendwann schon mal über seine Körpergröße, ich weiß gar nicht, er wirkt, glaube ich, kleiner, als er eigentlich ist.
Ich glaube, so ich über 1,90 auf jeden Fall, ja.
Echt, wahr?
Ach, ich glaube schon, ja. Ich aber meine schon, also auf jeden Fall kein Jan Sommer.
Ich habe auch so
ja, über
Kraft, okay. 1,90 meine ich jetzt, aber.
Okay, ja. Crazy. Dann, okay, ist es das, dann ist es das Gesicht.
Das also laut Wikipedia, laut Wikipedia 1,86.
Ach, guck.
Passt.
Okay. Ja, passt Adam, aber wenn wir aufrunden, ist 1,90. Das ist halt
ja. Also Adam, wie hast du jetzt diese Szene? So. Wie würdest du die jetzt einschätzen? Also ist es für dich auch eher ja, gut gehalten, weil Druck gemacht, Leveling unter Druck gesetzt, dass er jetzt keinen sauberen Abschuss mehr bekommt? Oder war es für dich eher Glück, weil er eigentlich hätte noch einen Tick länger warten müssen?
Ja, also erstmal glaube ich, wir können eigentlich direkt weitermachen, weil es ist so, wie Axel gesagt hat. Aber
Mann!
Also langweilig. Ich habe mir auch so rausgeschrieben, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, ne? Ob er da raus muss oder nicht raus muss. Weil ich bin so gerade mit selbst so ein bisschen so am Hadern, auch wie wir das Ganze spielen möchten, weil das schon eben eher einen freien Fuß hat, Leveling. Ne? Wie möchte man das Ganze dann halt auch spielen? Normalerweise sagen wir, er ist komplett in der Red Zone, wenn er da über 8 stehen kann und so weiter, dann über 8 Meter, dann wollen wir tief stehen. Aber wenn da jemand so frei zum Schuss kommt, frage ich mich dann halt, okay, wenn ich gerade an dieser Grenze ist, weil jetzt, wenn wir jetzt Finn Dahmen da hinten schieben würden, hätten wir wahrscheinlich so eine Distanz von 8-9 Metern. Macht es dann vielleicht nicht Sinn, dann eben Druck auszuüben, als dann zu warten und von hinten aus zu agieren in so einer Situation? Von daher bin ich dann im Zwiespalt und bin jetzt hier erstmal pro Finn Dahmen und sage einfach so, Junge, gehalten, alles richtig gemacht und schiebst es direkt auch rüber. Und ich finde, Axel hat es ganz gut gesagt, für ihn war ganz klar, ich schiebe rüber. Er schiebt nicht erstmal die Linie entlang und dann nach vorne. Das ist so sein Spiel. Und ich sehe es auch so ein bisschen, auch so vielleicht in den nächsten Szenen, ja, da hätte man vielleicht auch ein bisschen anders hantieren können, was das Ganze angeht.
Wenn ich da noch mal ganz kurz rein, ich finde halt einfach auch bemerkenswert, dass er einfach fertig ist. Das heißt also, er rennt nicht blind drauf und sagt so, ich springe jetzt rein. Das ist so dieser typische Klassiker. Sondern er steht halt dann auch, ne? Und er sagt dann auch, okay, ich bin jetzt bereit. Er hat auch noch einen Fuß rausbekommen wahrscheinlich. Distanz war groß genug, weil er ist einfach fertig, ne? Und das ist halt auch dem geschuldet, dass er sich frühzeitig dazu entschieden hat, einfach den Move zu machen, ne? Und die taktische Grundausrichtung hat er, glaube ich, einfach, dass er da sehr aktiv in 1-gegen-1-Situation, dass er aktiv 1-gegen-1-Situation suchen möchte. Und in dem Fall hat es gut funktioniert.
Ja. Ich finde, er legt da echt ein klares Verhalten einfach an den Tag, ne? Also es ist wirklich so, es ist sein Torwartspiel, so möchte er spielen, ja, ob er es vielleicht in der Zukunft vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle anpasst, sicherlich, aber ich finde, man sieht einfach, der hat eine ganz klare Idee. Wir haben eine ähnliche Szene, in Anführungsstrichen, wo jemand hier rausstürzt an diesem Spieltag und dann es zu einem Elfmeter kommt, da kommen wir auch später nochmal drüber zu sprechen, von daher finde ich, wenn er es da drauf schieben möchte, ist es eine gute technische Lösung, ist es gut, wie er sich dann halt verhält, positioniert und so weiter, aber wie gesagt, bin so ein bisschen im Zwiespalt, aber ich bin jetzt pro Finn Dahmen hier erstmal.
Ja, also ich glaube, der größte Pluspunkt dieser Szene war für mich eigentlich so dieses gute und rechtzeitige Fertigwerden, dass er jetzt nicht irgendwie dann, also wir hatten es, also wenn ich jetzt nur ein Jahr zurückspulen würde, da würde dort in Rafael Gikiewicz im Tor stehen, da wüsste ich aber ganz genau, wie die Szene weitergegangen wäre, denn nämlich mit den Füßen voran irgendwie entgegengesprungen. Insofern ist es für mich eine sehr, sehr runde Szene, einfach sicherlich auch ein bisschen Glück, dass er den Ball dann so an den Kopf bekommt. Er sah auch ein bisschen bematzt dann irgendwie danach aus, also man sah ihm auf jeden Fall an, dass er dann Kopftreffer erhalten hat. Weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt in anderen Sportarten so auch gewesen wäre, wenn ein Spieler so einen krassen Kopftreffer erst bekommt, dann erst sofort weiterzuspielen, ohne dass da irgendwas gecheckt wird. Aber Kopftreffer...
Ich glaube, da muss nicht mal die Sportart wechseln. Ein einzelnes Ding, ja. Ich glaube, das wäre auch in unserer Sportart schon passiert, wahrscheinlich bei irgendeinem Feldspieler oder so. Oder also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, ne? Aber es ist halt schon, die sind da schon hart im Nehmen. Und ich muss jetzt einfach die Brücke schlagen. Ich sage, wenn er diesen Ball nicht gehalten hätte so, dann wäre das 0-2 nicht passiert, weil er dann wahrscheinlich nicht so aggressiv draufgeschoben hätte, weil er dann wahrscheinlich gesagt hätte, okay, ich bleib mal eher weg, weil da trifft er auch, ich moderiere gerade so das Ding gerade so ein bisschen
sehr
durch.
Sehr gut, Axel, danke schön.
Ich finde nämlich, dass er da bewusst die Entscheidung trifft, drauf zu schieben. Und Gerassi hat ja tatsächlich ein bisschen Gegnerdruck und er steht halt komplett lost für mich dann. Und da haben wir dann halt ganz klar einen Fehler im Taktischen, finde ich. Ne? Also diese Entscheidung da drauf zu schieben, war nicht richtig halt. Und die wäre wahrscheinlich meines Erachtens nicht passiert, Adam, die Tatsache, wenn er vorher bei diesem aggressiven, ich probiere eine 1 gegen 1 Situation zu provozieren, Erfolg gehabt hätte.
Direkt in den Kopf, in den Lauf von Gerassi weiterleitet. Und er dadurch vielleicht so ein bisschen dachte, verdammt, jetzt muss ich meinen Fehler wieder gut machen. Also und mit dem Wissen, was Axel gerade gesagt hat.
Das ist so ein sprunghaftes Verhalten, ne? Das ist so wirklich so ein sprunghaftes Verhalten. Oh scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt muss ich, also diese Piepstelle machst du jetzt gleich nochmal rein, ne, mit dem S-Wort. aber ne, ich muss den Fehler irgendwie wieder gut machen. Ich habe für mich auch gesagt, er könnte wahrscheinlich ein Tick geduldiger sein, nochmal Kontakt abwarten, kommt der eigene Spieler ran und dann halt nochmal rausschieben. So stürzt er halt raus. Ja, von daher glaub, geht das Ding auf seine Kappe. Einfach so im Großen und Ganzen.
Ja, weil der Verteidiger ja auch wirklich da war. Also er hat ja auch wirklich Gegnerdruck gehabt, Gyasi. Und der Verteidiger macht es ja auch eigentlich ganz gut, indem er Gyasi schon zu einer Seite rüberlenkt. Also es war jetzt ja nicht so, dass Gyasi genau gerade irgendwie drauf hätte laufen können und vielleicht direkt von hinten sozusagen Gegnerdruck bekommen hat, sondern es war dann ja schon so, dass das Spielfeld der Strafraum so in zwei Hälften geteilt worden ist.
Ja, also ich glaube, er Gyasi würde halt noch einen Kontakt nehmen, bevor er dort abgeschossen hätte. Also glaube ich, wenn er abgewartet hätte, hätte einfach gewartet und beziehungsweise hätte noch einen Kontakt genommen und dann, ja, glaube ich, hätte Finn Dahm eine bessere Chance gehabt, die Situation zu lösen im Verbund mit seinem Abwehrspieler.
Ja, ich glaube, dieser Verbund ist auch ganz wichtig, dass man das auch als Teamsport immer begreift, dieses 1-gegen-1 Verhalten, ne? Dass man immer den Verteidiger zumindest noch die Chance geben muss, irgendwie störend einzugreifen. Und wenn es vielleicht nur irgendwie ein lautes Ausrufen von hinten ist, was den Stürmer dann irgendwie die Knie schlottern lässt, kann ja auch mal beeinflussend sein, ja.
Absolut.
Oh. Axel, hast du zu der Situation noch irgendwas zu sagen oder wollen wir zur 0-3 gehen?
Wir können weitergehen, aber meines Erachtens können wir das 0-3 auch überspringen. Also wenn es nach mir geht, jetzt hier so, ne? Also es ist
erzähl mal warum.
Warum? Warum? Ey, jetzt guck mal, das sind wir jetzt wieder bei der Liebe zum Spiel. Das ist der Spiel Angelo, ich weiß gar nicht so Angelo, richtig, kriegt den Ball auch unter Druck und spielt den so wundervoll nach draußen, so eine schöne Abnahme, wo ich mich jetzt natürlich auch frage, das ging sowas von schnell und führe ich es sowas von allein, dass ich gar nicht weiß, was hätte er jetzt machen sollen? Hätte er draufschieben, hätte er direkt in beim Kontakt unter Druck setzen müssen oder hätte er aus der Distanz noch weggehen müssen? Ich weiß es nicht. Ne? Also das ist eine Direktabnahme. Ich komme da, also da habe ich jetzt kein Ding, wo ich sagen würde, das wäre das richtige Verhalten gewesen. Also meiner Meinung nach. Und da ich keine Lösung habe, hätte ich gesagt, lass einfach weitergehen. Aber oder keine Idee habe einfach. Das ist so mein Punkt.
Wenn man das Bild einfach mal anhält, bei der Abgabe des Flankenballs. Also es ist ein überragender Ball, der ist super, ne, super getimed, super schwierig. Ich bin auch bei Axel und sage, hey, einfach schön. Einfach schön, wir müssen das Ding einfach mal nicht tot diskutieren. Aber für mich steht in der Situation für den Damen einfach zu tief.
Vorher schon, als er den Ball spielt.
Drei Meter, glaube ich, vorm Tor. Ich glaube, wenn er dort auf 5 steht, trifft er eine andere Entscheidung, eine klare Entscheidung. Weil man sieht ja, er macht 2 Meter vor, dann geht er wieder zurück. Und ich glaube, diese 2 Meter vor, wenn er auf 5 Meter schon gestanden hätte, dann ist er sehr klar im Rausgehen oder sich sehr klar im Fallen lassen. Und so hat er halt für mich ja eher so ein schwammiges Torwartspiel, kein kontrolliertes Torwartspiel. Wie die Szene dann weitergeht, ist mir eigentlich dann egal, ja, so in Anführungsstrichen egal. Wenn wir aber über so einen Fehler diskutieren möchten oder was er hätte besser machen können, glaube ich, ist die Grundposition bei der Flankenabgabe. Und dann trifft er eine bessere Entscheidung.
Wobei es natürlich auch wirklich ein brutal schwieriges Ding ist. Also deswegen habe ich es auch mit reingenommen, die Situation. Es ist mir auch in dem Spiel zwischen Leverkusen und Bochum aufgefallen, wie brutal oft Tore an diesem Spieltag einfach in die Verlegenheit oder in die Situation gekommen sind. Bälle auf den zweiten Pfosten, das heißt nur flach oder halt irgendwie aus dem Halbraum heraus, zu verteidigen. Und das war jetzt auch so eine Situation, die aus der kann man sicherlich am meisten irgendwie was lernen, glaube ich, als junger Torhüter oder als Torhüter, der jetzt seine erste Profisaison als Stammkeeper spielt. Weil es eben genau wie du sagst, ne, dieses klare Positionieren vorher hätte da wahrscheinlich ihm da deutlich mehr geholfen, weil in dem Moment, als er sich dann nach hinten absetzt oder macht er erst diesen Schritt so irgendwie halb nach vorne, dann wieder ein Stück nach hinten,
ja, genau.
Dann war das Ding eigentlich dann schon durch für ihn. Also ohne jetzt Finn Dahme da irgendeinen Vorwurf zu machen, das war einfach sehr, sehr gut gespielt und auch gut abgeschlossen von Führig. Du musst dann auch erstmal dann direkt so treffen, dass er dann auch reingeht. Deswegen, ja, brutal schwer für ihn.
Was ich halt finde ist, der muss ja auf den tief gespielten Ball eigentlich nicht spekulieren, weil es ist jetzt nicht Xavi oder Iniesta, der aus 35 Metern Ball tief spielt, durch die Abwehr durch oder so. Ne? Das heißt also, ja, das ist diese grundlegende Position tatsächlich auch, die mich da so ein bisschen tatsächlich von der Grundausrichtung vielleicht so ein bisschen zweifeln lässt, was er hätte machen können. Am Ende schließt er halt brutal gut ab und gegen die Laufrichtung auch, weil der schiebt er dann rüber und dann geht der Ball gegen die Laufrichtung und dann ist es immer schwer, noch das entgegengesetzte Bein rauszubekommen. Was mich jetzt wirklich sehr verwirrt ist, warum ist denn da nichts los im Hintergrund? Habt ihr das mal geschaut, dass in Stuttgart da irgendwie keine Zuschauer waren, dass komplette Tribüne leer?
Genau, es ist ja quasi diese eine Seite, die man einfach noch leer stehen hat aufgrund des Umbaus. Also da war jetzt vor ein, zwei Saisons, war dann noch viel Schutt einfach. Da war einfach nur Bauschutt halt drum liegen. Und ja, ich glaube jetzt Anfang, Mitte oder im Frühjahr dürfte, glaube ich, dann die Eröffnung sein des Stadions.
Ah, okay.
Oder dieses
Tribünen. Hat mich gerade nur so noch mehr verwirrt. Also, ja, genau, ja.
Also ja. Wenn in
oder wie in Hoffenheim, ähnlich wie in Hoffenheim auch. Ja, also ist ja in
Leipzig,
Hoffenheim ähnlich.
Ja, als Leipziger.
Die in Hoffenheim bauen zwar nicht um, aber es ist trotzdem irgendwie, dass sie Tribünen lassen.
Ja, gut. Ich glaube, in Stuttgart gibt es derzeit gar keinen Grund, irgendwie einen Stadionplatz leer zu lassen. Deswegen,
deswegen war ich verwirrt, dass es mit den
Baumaßnahmen immer noch zu tun hat. Und da haben wir da eigentlich, finde ich, eine sehr gute Brücke hin zu leeren Plätzen. Denn auch zwischen Wolfsburg und Bayern gab es einige leere Plätze. Wahrscheinlich bei VW, war bei VW irgendwie Nachtschicht angesagt, keine Ahnung. Und die zahlreichen Leute, die eben nicht, aber haben dann eben nicht live im Stadion gesehen, wie Maximilian Arnold das 1:2 erzielte aus Wolfsburger Sicht. Bei dem, Axel, ich mir auch so dachte, ach, Neuer ist auch schon mal dynamischer rausgekommen bei diesem, also bei solchen seitlichen Schüssen, also dieser Distanzschuss aus
19 Meter, kein Abdruck, voll verwirrt gewesen erstmal, erste Situation, zweite Situation und dann kam diese Situation, diese Szene hinter Maxi Arnold, da sieht man halt, dass der Ball extrem Effekt nach außen bekommt, also das müsst ihr mal schauen, da sieht man halt richtig, dass der Ball so nach außen weggeht, aber nichtsdestotrotz 19 Meter, Manuel Neuer, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen in den Abdruck reinkommt oder so, ja. Aber der hat sich schon eklig weggedreht dann von Manuel Neuer. Ist mir auch erst dann beim dritten Mal gucken oder so aufgefallen. An sich so eine Szene, wo er so ein bisschen behäbig wirkt, finde ich, habe ich so das Gefühl, so, er kommt einfach nicht aus dem Quark raus. Ne? Aber ja, das geht schon, also kann man schon mal, ich weiß nicht, wie Adam das Ganze jetzt beurteilt, ob er jetzt sagt muss, natürlich sagt man schon muss, ne, als Manuel Neuer, aber ich finde es schon eklig, ein ekliger Ball auf jeden Fall.
Also ich habe so eine Szene, glaube ich, irgendwie noch im Kopf von Roman Bürki von vor ein paar Jahren. Da haben alle gesagt, boah, Roman Bürki, der muss ihn halten. So. Und es ist für mich so, es ist halt Manuel Neuer, klar, man könnte jetzt sagen, rechtes Bein war ja, ne, und so, weil will ich gar nicht erst mit anfangen, ne, sonst dürfte er halt gar nicht erst spielen. Von daher für mich so grundsätzlich, ich habe zwei Dinge nicht verstanden. Er schiebt dann halt nochmal vor. Also ich verstehe nicht, warum er hat einen freien Fuß. Warum muss er sich nochmal ein bisschen so die Zeit nehmen? Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich fand für ihn eigentlich recht untypisch, dass er so spät den Auftakt macht. Ja. Und dann ist natürlich eine gewisse Geschwindigkeit da und der Effekt nach außen hin da, dass er dann letztendlich in diesem Zusammenspiel von der Positionierung nach vorne, von der Geschwindigkeit mit dem Effekt, dass er halt einfach dann nicht den späteren Auftakt nicht da in seinen Ablauf kommt einfach. Ne? Also dass er sich abdrücken kann auf der rechten Seite, wissen wir alle. Ich glaube, da sind viele Dinge zusammengekommen, die in der Summe dann dazu geführt haben. Für mich ist es ein haltbarer Ball, vor allem für einen Manuel Neuer. So.
Generell für jeden Bundesliga-Tor, da würde ich das auch mal so sagen. Und das Vorschieben ist mir auch aufgefallen in der vorherigen Szene gegen Swanberg. Das war direkt, glaube ich, die allererste Szene des Spiels irgendwie so, als Wolfsburg dort recht früh durchkombiniert ist und dann Swanberg so im halben 1-1 war und dann trotzdem immer noch recht viel Distanz hat er eigentlich zum Tor und Neuer dann auch so komisch vorgeschoben ist. Swanberg trifft den Ball dann auch nicht gut. Dann nimmt Neuer den Ball, glaube ich, recht easy auf. Und das ist mir auch aufgefallen, dass er jetzt auch in dieser Szene, ich nicht verstanden habe, warum er vor diesem, also es war für Neuer schon die ganze Zeit ein klarer Schussmoment erkennbar.
Absolut.
Und warum er dann nochmal nach vorne schiebt, kurz bevor Arnold quasi ausholt zum Abschießen, also
da fällt kein Pass in die Tiefe möglich oder sonst irgendwie gar nichts.
Gar nicht. Also da sieht man es, da finde ich es noch schlimmer und da finde ich sogar, dass diese Situation noch mehr ein Tor verdient hätte, weil einfach ich habe mir so ein Gefühl, der schiebt einfach immer einen Meter vor, damit er seinen Auftaktschritt danach einen Meter zurückspringen kann. So,
das hat er auch nicht gemacht, ne?
Ja, genau.
Es stand diesmal keiner mit so einem PC-Ball hinter ihm, wie im Training. Das ist
Problem. Ja, das geht ja halt auch nicht. Auch wenn nicht so viel los ist in Wolfsburg, aber da kannst du keinen reinmogeln, der ist ja noch mit so einem. Nee, ich finde halt, dass die Situation nicht hergegeben hat, dass er da jetzt irgendwie Druck macht oder so. Ne? Auf wen denn? Für wen macht der Druck? Oder. Ja, also gerade diese Situation, liebe Leute, bei 18 Sekunden bei der Sportstudio-Zusammenfassung, da ist es nochmal sehr gut zu sehen, ist komisches Verhalten auf jeden Fall, ist ein komisches Verhalten, ja.
Ja, vor allem nehmen wir an, der hat noch nicht diese Dynamik wie früher, ja, in Anführungsstrichen, vielleicht hatte sie auch noch gar nicht. Dann sage ich halt, dann darf er das recht nicht vorschieben, ne? Dann muss er halt noch mal ein bisschen Zeit geben und es ist, naja, also ich glaube, wir haben genug jetzt darüber gesprochen. Ja.
Aber es ist natürlich so, jetzt mit dem, vor dem Hintergrund, dass ja Julian Nagelsmann letzte Woche im aktuellen Sportstudio zu Gast war und dort ja schon sagte, nee, Manuel Neuer ist für uns die Nummer, oder Manuel Neuer wird bei der EM spielen.
Hat er das so gesagt?
Genau, das war seine Aussage letzte Woche, ja. Und das ist natürlich so, also erstmal finde ich es okay, dass er einem Torhüter dann den Rücken stärkt, ne, alles gut. Aber nun ist es ja so, dass Nagelsmann sich selber dadurch halt sehr unter Druck setzt, weil jetzt mit solchen Szenen, die jetzt, glaube ich, im Mainstream nicht so ausgeschlachtet werden wie hier, ja, aber mit jedem Fehler setzt er sich ja selber unter Druck. Und dann, also es ist einfach unsinnig, das also jetzt schon zu tun.
So. Ich hoffe, er hat vorher mit Kastegen gesprochen, aber also es ist...
Der ist erstmal auch verletzt, ja.
Ja gut, aber der soll dann wiederkommen, ne? In ein paar Wochen, glaube ich.
Das stimmt, genau.
Ein paar Monate verletzt. Aber es spricht, es ist ja nicht gerade ein Argument dafür, dass man nicht mit ihm spricht, weil er verletzt ist. Ist ja gerade noch viel schlimmer. Da legst du ihn wieder heim, was auch immer du hast, und dann guckst du nebenbei irgendwie Instagram oder so und dann siehst du dieses Zitat. Ne? Aber nichtsdestotrotz, voll off topic, aber ich finde Julian Nagelsmann schon den einen oder anderen nicht nachvollziehbaren Move jetzt so in den letzten Wochen irgendwie gemacht. Ne? Es ist, naja, gut, da haben wir noch genug Zeit im Sommer darüber zu sprechen. Oder halt, wenn es in die Richtung Turnier geht, dass man sich ja noch ein bisschen aushalten
kann. Da müssen wir uns ja auch noch nicht festlegen, vielleicht macht ihr auch alles richtig, dann können wir ihm Lobeshymne singen, deswegen von daher.
Genau, und dann tragen sie ihn auf einer Sänfte dann nach Dortmund zum Borsigplatz, wenn er dann am 1. Juli dann das Traineramt in Dortmund übernimmt. Aber das werden wir alles noch sehen. Kommen wir zum...
Ich glaube,
kommen wir zur Mannschaft, die sich anschickt, Wortspiel, dann den Meistertitel dann im Sommer dann tatsächlich zu holen, denn Bayer Leverkusen geht ungeschlagen in die Winterpause und das lag auch unter anderem daran, dass Patrick Schick 3 Treffer gegen Bochum erzielte und ja, den ersten erzielte er vom Punkt aus, weil Adam Manuel Riemann zu früh, zu überstürzt rauskam. Warum kam er da raus, frage ich dich jetzt so einfach mal direkt.
Also ich fand gar nicht so schlimm, dass er da rausgeht, weil ansonsten ist ja, also Patrick Schick ist ja recht klar, ne? Und ich sag mal, ich habe immer so Grundprinzip, ne? Pass in die Tiefe, innerhalb des Strafraums, komme ich auf unter 2, dann kann ich rausschieben, ne? Bleibt er tief, ist Schick. Schick letztendlich ja, nimmt den einen Kontakt mit, dann sucht er sich die Ecke aus. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass er rausschiebt. Aber ich hätte mir eigentlich dann auch gewünscht, ähnlich so wie für den Damen, fertig zu werden. Und dann, wenn er schießt, dann kann ich darauf reagieren. Wenn er nicht schießt und ihn umlaufen will, kann ich in Push in den Ball reingehen. Und so ist das Gefühl, ich laufe durch, springe da irgendwie seitlich rein und dann ist es halt Schick vollkommen clever. Ja. Und für mich ist das einfach ein Foul. Schick kommt aus dem Tritt, ob er das bewusst auf seinen Arm tritt oder nicht. Es ist ja sowas von egal. Er berührt ihn, wenn er nicht rausgeht, läuft Schick halt weiter. So, Punkt. Und deswegen ist es für mich einfach ein Foul. Auch wenn es clever gemacht ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich eigentlich gerne mal pro Torhüter bin, aber dieses Verhalten verdient nichts anderes als einen Elfmeter.
Axel, bist du da auch so hart in der Beurteilung?
Axel, ich muss aber auch sagen, ich bin ja auch so ein kleiner Leverkusen-Fan, ne? Da muss man halt auch sagen, dass...
also ich sag, erstmal, mir hätte es wahrscheinlich bei 85 Kilo von Schick, wenn der mir auf den Arm tritt, komplett so ein Knochenloch einfach so. Ich weiß gar nicht, bei gar kein Gefühl. Ich habe mir gerade die Situation immer angeschaut, das ist komplett krass. Und der steht auch auf, beschwert sich direkt, wahrscheinlich heute einen doppelten Oberarm jetzt hier vom Umfang her, weil er so blau und angeschwollen ist. Aber ich bin da voll dabei, dass er, ich finde, der hätte noch den, erstmal der Punkt, wo Schick den ersten Kontakt hat, der ist sehr undankbar für einen Torhüter, weil es noch voll weit weg ist. Ne? Und dann muss er eigentlich den zweiten Kontakt abwarten und dann probieren, in den Ball anzugreifen. Dadurch, dass aber Schick noch gar nicht den zweiten Kontakt hatte, bleibt Riemann ja gar nicht viel anderes übrig, wie einfach, weil er steht ja schon vorne, er muss ja irgendwie dann reinspringen oder irgendwie sowas tun. Ne? Ich finde, er hätte einfach noch ein Stück kontrollierter sein müssen, in dem, was er jetzt gleich machen will oder wann er es machen will. Und weil die Situation war ja relativ transparent. Er hat ja 3 Sekunden Zeit vorher, um zu wissen, okay, der nimmt jetzt einen Kontakt und spätestens nach dem nächsten Kontakt muss ich den Ball angreifen, ansonsten ist der Ball im Tor. Ne? Und ich finde, dafür, dass es so eine transparente Situation war, stellt er sich nicht zu 100% geschickt an. Und da bin ich auch dabei, dass es halt dann keine Klarheit damit drin ist, keine klare Verteidigungsaktion. über kurz oder lang eine Minute zu viel Sendezeit im Podcast, weil ich glaube, ich sage gerade dasselbe wie Adam oder ähnlich. Also wir können, also ich bin derselben Meinung auch, dass man es hätte besser lösen können, auch sowohl technisch als auch taktisch. Und ja, ist meine Meinung. Ja, also es war aber ja, weil das ja schon wieder in der richtigen Ecke ist. Nur alle drei reden gerade, aber dass das schon wieder in der richtigen Ecke ist, beim dass der den Elfmeter schon wieder gerochen hat. Ne? Also, dass der schon wieder da war, ist natürlich auch...
Und er muss sagen, er spielt einen überragenden Ball, glaube ich, über 40 Meter durchs Zentrum in der zweiten Halbzeit. Es ist unfassbar gewesen, wirklich. Ich dachte so, boah, Riemann, nicht schlecht, Junge. So, und dann nächste Szene wieder Vogelwild.
Ja, genau, das wollte ich auch nicht sagen. Samstag auch. Da war irgendwie alles also, dabei. So bei Riemann war eben auch wieder alles dabei. Einerseits diese krassen Spieleröffnungsspielfortsetzungsszenen, weil ich finde bei ihm auch immer so verrückt, dass er so einen recht kurzen Hebel hat. Also du siehst eigentlich recht selten, wann er den Ball jetzt wirklich spielt in die Tiefe. So, und der guckt zwar meistens immer so ein bisschen rum und dann halt holt kaum aus und dann schlägt er die Bälle halt oder feuert sie irgendwie flach manchmal durchs Zentrum.
Ja, ja, genau.
Und dann hast du aber teilweise auch wieder Szenen dabei. Also in diesem Spiel war es wirklich eklatant, wie oft Riemann irgendwelche langen Bälle falsch eingeschätzt hat und dann teilweise vor seinen Verteidigern stand, weil die Verteidiger, so Bernardo oder so,
sich schon irgendwie... Situation, die er noch klärt, ne? Das ja, ist ja dann auch, wo ich sage, ja, warum gehst du da jetzt raus? Es sind nur drei Verteidiger, ja, aber naja.
Also da kam wieder irgendwie alles zusammen bei was Manuel Riemann dieser Saison ausmacht oder in dieser Hinserie bisher ausgemacht hat. Aber was jetzt auch kein Beinbruch ist, dass man jetzt mal als VfL Bochum in Leverkusen verliert, tatsächlich. Also,
ja. Ich habe den Ding Tabellensituation gar nicht so richtig. Sind die überm Strich?
Bochum ist gut überm Strich, genau. Ja, die haben ja jetzt die vorherigen, ja,
ich weiß glaube ich,
für
nicht.
Den sechs letzten sieben Spiele haben sie, glaube ich, nur zwei verloren. Und dadurch hat man eigentlich ein ganz okayes Polster, auch wenn natürlich jetzt unten irgendwie alle gefühlt gepunktet haben, außer Köln, steht man da eigentlich ganz solide da. Zumindest besser, als man denken könnte. Genau, Platz 14 mit 6 Punkten Vorsprung auf Mainz, die Relegationsplatz sind. Also könnte schon schlechter sein für Bochum, tatsächlich. Machen wir mal weiter für Hoffenheim und Darmstadt, die eben auch unten drin stehen, ging es am Dienstag gegeneinander. Und da haben wir auch wieder so eine Situation, langer Ball, diesmal von Vogt war es, meine ich, auf Bebu, der durchgestattet ist. Und hier war es so eine Situation, wo auch nicht ganz klar war, Axel, was hatte Marcel Schuhn dort vor? Wie wollte er hingehen? Es war ja auch ein springender Ball außerhalb des Strafraums, wo ich mir auch immer denke, ja, immer eher schwierig für einen Torhüter, weil man Gefahr läuft, irgendwie leicht über Luft zu werden, umkurvt oder Stürmer legt sich den Ball vorbei, zieht das Foul. Da bin ich eher mal ein Fan davon, hinten zu bleiben, plus... Ball war wirklich sehr weit außen, also den Ball muss erstmal Bebu irgendwie kontrollieren, ne?
Also ich glaube, das grundlegende Problem war, dass da komplett Tag der offenen Tür war hinten drin, ne? Also das ist ja wirklich ein Ball vom eigenen 16er raus oder so und dann steht natürlich die Kette voll hoch und natürlich steht dann auch der Torhüter hinten drin voll hoch, ne? Und dann gehört ja sehr viel, um diesen Raum halt ein bisschen kleiner zu machen für so einen Ball, dass man den dann auch mal ablaufen kann oder so. Und dadurch, dass halt einfach die Situation verpasst, sich nach hinten fallen zu lassen, diese Sekunde oder so, denkt er halt so, okay, was soll ich jetzt was machen? Und dann schiebe ich halt hier drauf und dann mache ich halt irgendwas. Also er hat es, finde ich, vorher schon verpennt, einfach seine Position komplett anzupassen. Aber dadurch, dass halt das für mich so unrealistisch war, dass der da einfach so durchmarschieren kann, ist ja unrealistisch, ne? Also nach so einem langen Ball für mich klar, er steht schlecht, aber komplette Situation fängt schon ganz weit woanders an. Also das Tor geht nicht allein auf ihn, der Elfmeter dann. Ne, das ist eklatant verteidigt, kann es nicht machen, sowas.
Ja, ich will nur ein, zwei Sachen ergänzen. Also auch da für mich so, ne, so Thema Grundprinzip auch wieder, Pass in die Tiefe außerhalb des Strafraums. Ich gehe nur raus, wenn ich den Ball wirklich klären kann. Ja, das ist halt wirklich so eine 50-50-Aktion. Gehe ich nicht hin, das Risiko ist zu groß, eigentlich eine rote Karte zu ziehen oder sonst irgendwas, das hast du ja schon erzählt, Sascha. Ich finde aber noch eine Sache, die ich gerne ergänzen würde und die fand ich eigentlich ganz spannend. Finde ich ganz spannend, nämlich dass Schuhen gar nicht bei Pässen in die Tiefe oder bei so langen Bällen, wenn der Ball in der gegnerischen Hälfte ist, auf die ballnahe Seite verschiebt. Wenn man es vorher anschaut, er steht sehr im Zentrum. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Der Ball, der ist ja links hinten in der Hälfte von Hoffenheim und Schuhen steht gefühlt auf der Höhe vom Elfmeterpunkt.
Ja.
Und als wir in der Torwarttrainer A-Lizenz Verlängerung waren vor 2 Wochen, da haben wir Szenen durchgesprochen von Lovakovic heißt der?
Lovakovic,
genau. Genau. Und von Hugo Lloris. Und da die Unterschiede zu erkennen, Hugo Lloris verschiebt komplett im Strafraum, halt auch seitlich. und Livakovic einfach nur linear. Mhm. Und das sind so Dinge, die halt auch dich wieder zu einer besseren Entscheidung führen können, ob ich rausgehe oder falle. Das ist alles, was ich damit sagen will. Ne? Wenn er vielleicht 3 Kilometer weiter rechts steht, ist er vielleicht eher am Ball und kommt dann vielleicht wieder näher dran oder kann den Ball wieder klar klären. Dadurch, dass er im Zentrum steht, ist er eigentlich zu spät dran. Ist der Weg wieder zu weit. Ja? Das vielleicht einfach nochmal so als kleine Ergänzung. Für mich ist es ein ganz klares Torwart-Ding. Muss er auf Kappe nehmen und dann ist das Thema auch erledigt. Aber das vielleicht mal als Ergänzung, finde ich ganz spannend.
Ich fand aber auch die Grundposition, aus der Schuhen auch gestartet ist, also jetzt quasi, ne, Distanz zum eigenen Tor war auch gar nicht so krass hoch, wie man es denken könnte. Also wenn wir sehen, wo die Verteidigung der Darmstädter steht, nämlich so 5 Meter hinter der Mittellinie, und Schuhen stand ja irgendwie bestenfalls höher 11-Meter-Punkt, vielleicht eher noch ein Stück weiter hinten. Also da auch vielleicht noch ein bisschen mehr mitspielen, vielleicht auch ein bisschen die Dinger oder so einen langen Ball einfach riechen und sich ja auch an der Verteidigerkette halt orientieren, so nicht dieses imaginäre Band, was dann immer so zwischen Verteidiger und Torhüter sein muss. Wenn die Verteidiger vorrücken, schiebt man auch als Torhüter mit vor. Das war jetzt bei Schuhen ja auch nicht so unbedingt gegeben. Und dann eben, was ich vorhin schon sagte, wie soll die Szene weitergehen, wenn Bebou an den Ball kommt und den Ball irgendwie festmachen kann? Dann ist er erstmal Zone 1, Zone 2. Ball springt immer noch so, Verteidiger ist trotzdem da. Das ist für mich gar kein Grund rauszugehen.
Ich sehe das so, man kann es so spielen, schiebt weiter vor, ne? Aber wenn du es nicht machst, was auch für mich okay ist, so wie Schuhen dann spielen willst, dann darf mein erster Impuls sowieso nicht sein, nach vorne zu gehen. Dann muss mein erster Impuls sein, nach hinten zu fallen. Das ist halt einfach, dann ist es eine andere Ausrichtung, wie ich das Spiel spiele. So, und das ist vollkommen in Ordnung, weil vielleicht hat er seine Stärken einfach dann in der Zielverteidigung statt im Raum, weil er vielleicht der Schnellste ist oder sonst irgendwie. Und das heißt, wenn er dann schon so tief ist, dann ist der Weg nach hinten ja sowieso viel kürzer als nach vorne. So, und dann sage ich, dann muss es halt anders grundsätzlich spielen von deiner Entscheidungsfindung her.
Also grundsätzlich finde ich auch, dass wir ja das 2-1 eine fast identische Situation haben, in Anführungszeichen, wieder Tag der offenen Tür, wieder ein tief gespielter Ball. Diesmal bleibt er weg, aber, und das ist das, was ich schon sehr oft in der Bundesliga gesehen habe, vor allem bei dem Torhüter gegenüber, der Ball wird tief gespielt, das müsst ihr euch anschauen, diese Szene, und dann bleibt Schuhen aber stehen. Es gibt Torhüter in der Bundesliga, die lassen sich nochmal nach hinten fallen, um dann nach dem ersten Kontakt vom Stürmer nach vorne zu kommen und dann die 1-gegen-1-Situation zu kreieren. So steht Schuhen einfach da. Ich glaube, der Moderator hat dann in der Live-Übertragung irgendwas gesagt, ach Gott, wie abgewichst er da außen rumläuft, als wäre nichts. Ne? Mhm. Aber ich meine, Schuhen steht einfach nur. Also er ist weder technisch noch taktisch irgendwie da in dieser Situation drin.
Keine Idee gehabt.
Ja. Gerade das Zweite sage ich, ey, lass dich ein bisschen fallen, warte den Kontakt ab und dann komm nach vorne, weil da hast du ja wirklich nichts zu verlieren. Ne? Und probier irgendwie einen langen Block oder irgendwas in die Richtung halt. Ne? Aber er macht ja gar nichts. Er steht ja dann einfach nur da und ist komplett überfordert für mich mit der Situation. So, hey, was soll ich denn jetzt machen? Ein tief gespielter Ball. Ne? Wobei es jetzt halt auch schon der zweite war. Ne? Und das 1-0 ja eigentlich gefühlt genauso gefallen ist, ne? Dass der Ball da so tief durchgespielt wurde. Und das fand ich auch schon bemerkenswert. Das hat mir, glaube ich, nicht auf dem Zettel, aber das dachte ich, muss ich mal noch so, weil es mir in der Live-Übertragung schon aufgefallen ist.
Also ich hatte es eigentlich noch nicht mit reingenommen, tatsächlich, weil, also einerseits gebe ich dir recht, Schuhen ist auch, also er setzt sich erst nach hinten ab, was erstmal gut ist. Und dann kommt der Bebou in diesen Halbkreis des 16ers dort vorne rein und dann schiebt er noch einen Schritt vor und bleibt dann so auf Höhe des Elfmeterpunktes stehen. Er schafft es natürlich jetzt hier gar nicht, so das Tempo zu diktieren in der Situation, sondern Bebou hat halt das Tempo halt komplett selber oder bestimmt es komplett selber. Aber er hat auch extrem hohes Tempo. Also Bebou macht ja wirklich nur diesen einen Haken und dann geht er vorbei. Den Haken hätte es wahrscheinlich gar nicht gebraucht, hätte wahrscheinlich da einfach nur gerade durchlaufen müssen. Und aufgrund dessen würde ich halt Schuhen trotzdem so ein bisschen Schutz sehen, weil Bebou ja null Gegnerdruck hatte. Ball war die ganze Zeit am Fuß, alles kontrolliert, hohes Tempo. Aber taktisch können wir natürlich drüber reden, dass Schuhen sich da hätte anders verhalten müssen, noch ein bisschen länger sich absetzen müssen und dann erst, als der erste Kontakt im 16er kommt, nach vorn schieben. Um einfach dieses Kurven nicht so leicht zu machen für den Stürmer.
Da gibt es eine ähnliche Szene von Ter Stegen, die ist auch schon ein paar Jahre alt, gegen Elche. Und da verhält er sich eigentlich genauso wie Schuhen, vielleicht erstmal noch Tick weiterfallen lassen und dann schiebt er eigentlich nochmal vor, nur dann schießt er von Elche ab, ist eine unfassbare Fußabwehr von Ter Stegen. Und hier ist es halt einfach für mich so ein bisschen, wenn man es dann nochmal anhält, dass der Schuhen so ein bisschen einen Schwerpunkt nach hinten versetzt hat, ne? Also hinten gelegt hat, wo am Elfer steht, wo ich sage, ja, er lässt sich so ein bisschen, wie nennt sich das hier nochmal hier, so, er spekuliert so ein bisschen auf den Schuss einfach, ne? Von Bebou hast du das gesagt, ne? Mhm. Dann sage ich halt, lässt er sich so ein bisschen hops nehmen, was das Ganze angeht. Da vielleicht ein bisschen kontrollierter bleiben, ruhiger bleiben und mehr Spannung gefühlt war so, wie Axel sagt, boah, er war ein bisschen überfordert. Er sagt, er hat das Ding eh schon geritzt, ne? So, das Ding ist schon drin. Er hat halt gar nicht die Idee gehabt, wie er es, also ich finde, sein Schwerpunkt ist zu weit hinten und dann halt eine gewisse Spannung, eine Grundhaltung in dieser Situation dann, die fehlt mir so ein bisschen. Aber ansonsten ist es so, ja. Habt ihr beide mal wieder recht.
Das freut mich doch, wenn hier jetzt so eine Besinnlichkeit kurz vor dem Weihnachtsfest. Ja,
eben so vor Weihnachten herrscht. Wollen wir doch gar nicht irgendwie auf Streit aus. Das ist
wegen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie wir jetzt mal ins Streiten kommen, denn obwohl Darmstadt 3 Gegentore kassiert hat, bei denen Marcel Schuhn, wie wir jetzt eben ausgearbeitet haben, an 2 mindestens mal beteiligt war, hat man ja trotzdem noch diesen einen Punkt am Ende geholt, weil Tim Skarke am Ende einen Fehler von Ozan Kabak ausgenutzt hat, der den Freistoß ohne Bedrängnis zu Pfeiffer, war es dann, glaube ich, gespielt hat, der dann den Ball wunderbar zu Tim Skarke in den Lauf legt. Und Skarke schießt so Verlängerung 5-Meter-Eck, 9-10 Meter eventuell so vom Tor entfernt, ins kurze Eck rein. Und der erste Gedanke, den man da natürlich da immer hat, Axel, warum ins kurze Eck? Da darf er ja niemals rein. Würdest du diese Einschätzung teilen?
Liebe Freunde, das hier.
Es spricht der Vorsitzende des Oliver Baumann Fanclubs.
Richtig. Zu allem, was man hier beitragen kann, ist, es war das Tor mit der drittschnellsten Schussgeschwindigkeit diese Saison. 123 km/h hat jetzt der Typ vom Sportstudio erzählt. Ich dachte, ich muss es einfach so mit aufnehmen. Nein, es ist natürlich, es sieht blöd aus, 100%. Natürlich geht der Ball direkt am Pfosten rein. Olli Baumann ist dafür bekannt, dass er schon relativ aggressiv spielt in dem Moment, dass er oft nicht kurz so arg zumacht. Ne? Wenn man sich das in reeller Geschwindigkeit anschaut, denkt man so, oh Gott, wie soll er da drankommen? Der Ball war direkt neben dem Pfosten auch. Ne? Er steht vielleicht einen Meter zu hoch. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn er einen Meter tiefer gestanden wäre. Ne? Weil er hat ja diese verlängerte Fünfer, du sagst es, ne? Da muss er halt normalerweise schon maximal Pfostenhöhe 10 Zentimeter drüber, ne? In Anführungszeichen. Denn natürlich ist es dann immer ein halber Meter mehr oder ein Meter mehr. Früher waren es 4 Meter mehr, ne? Da muss man ja schon sagen, das ist ja seit Timo Horn 2020 hat sich das alles sehr gebessert, muss man sagen, wirklich. Aber ich bin da natürlich dabei, also dass der natürlich da kurz reingeht, kann nicht der Anspruch sein von Olli Baumann, glaube ich, dass er so einen kassiert. Dann auch so hilflos, in Anführungszeichen, auch in der Situation ist. Es ist ja nicht mal so, dass er noch so kurz dran war oder irgendwie adäquat reagiert hat oder so, finde ich. Das ist meine Meinung, aber da muss ich halt den Vorsitz des Oliver Baumann Fanclubs ein kleines bisschen ruhen lassen und es ist halt tatsächlich so, finde ich. Aber da auch gerne bin ich gespannt auf das, was ihr sagt. Vielleicht seid ihr ja da gar nicht so kritisch, ne? Und sagt, hey, das war ein Brett. Ja, natürlich, aber dadurch, dass Brooks halt noch reingegrätscht kommt von der einen Seite, macht es ja eigentlich noch unwahrscheinlicher, dass er ins lange Eck geht, ne? Das sind ja diese Sachen, die man im Nachhinein, wenn man 39 Wiederholungen geschaut hat, dann schon mal so, ne, auch mal vom Stapel lassen kann. Entsprechend, ja, ist meine Meinung.
Ja. Adam, wie siehst du das Ganze? Der letzte Punkt, den du eigentlich gesagt hast, das ist das, was mich so zweifeln ist, ob man es nicht hätte im Verbund wieder lösen können. Ne? Ich sage so, auf dem Niveau, glaube ich, können wir es auch erwarten, dass man das halt auch mit berücksichtigt in der Zielverteidigung. Ne? Nämlich, dass Brooks da mit rüberschiebt und so weiter. Wie gesagt, das war ja auch mein Thema dann in der Diplomarbeit damals. Genau dieses gruppentaktische Verhalten zwischen Abwehrspieler und Torhüter. Und da sage ich ja, ich glaube, wie gesagt, du hast gesagt, Axel steht etwas zu hoch. Ich finde, da findest du aber nicht immer die Position, bin ich vollkommen bei dir, ne? Könnte Meter weiter tiefer sein. Aber ich meine, er müsste in der Situation tatsächlich die Ideallinie, von der wir so ein bisschen sprechen wollen, verlassen und eher das kurze Eck zumachen als das lange. Und dann, wie gesagt, kommt das andere mit 123 km/h vielleicht auch noch so ein bisschen mit dazu. Logisch, ne? Man hat halt einfach, man braucht auch eine gewisse Zeit, um darauf zu reagieren, die Bewegung auszuführen. Deswegen will ich jetzt sagen, das ist ein Torwartfehler, ja, aber ich glaube, man kann es im Verbund die Wahrscheinlichkeit, sag ich mal, erhöhen, den Ball zu halten.
Ja, er schiebt dann
diplomatischer raus,
als so,
Oliver Baumann. Ja,
er hat noch 1-2 Meter, also ich finde auch, er hätte noch mal die Position ein bisschen seitlich anpassen können, ne, hätte auch noch einen halben Schritt mitgehen können, weil er auch noch die Zeit eigentlich hatte, ne? Weil wir ja wirklich in der Zone, das war ja dann in der Zone, die war irgendwie nicht zentral, ne? Sondern es war schon relativ weit außen und ich glaube, es war jetzt, also ich weiß nicht, wie viele Fehler Olli Baumann ihr in dem Podcast dieses Jahr besprochen habt. Es waren sehr unterdurchschnittlich viele, glaube ich. Und er ist immer noch absolut unterbewertet. Dafür, dass er so wenig Fehler macht und so solide ist, auch diese Saison wieder. Ich weiß nicht, wo die DFB 11 gespielt hat, aber er hätte es ja hinfahren müssen, als dann das eine Spiel dann wieder Trapp gemacht hat da. Aber das hat ja zu dieser verkorksten Länderspielreise einfach gepasst, ne? Wo ich einmal sagte, ey, also wenn nicht jetzt, wann willst du denn dann spielen lassen? Aber ich glaube, da ist jetzt auch der Zug abgefahren. Hat man Bock, im eigenen Land dann trotzdem als Nummer 3, wenn man nominiert wird, aus irgendeinem Grund mitzugehen, weil es nur irgendeiner verletzt? Oder sagt man dann so, hey, komm, ey, ich bin in der Zwischenzeit so alt, lass mich einfach in Ruhe.
Der also ist ja Vertrag immer verlängert. Stelle, ne, aber. Ja, also ich würde an der Stelle sagen, ich würde mich hiermit bewerben. Meine Handschuhe sind im
Keller. Ich baue als Nummer 4 mit oder
5. Ja, ich mache die 5. Ich mache auch das Zeugwort, wenn es sein muss. Ja, ich glaube schon, bei Baumann ist das Ding eh dann durch, weil ja schon man sich eh festgelegt hat, die 2 Plätze sind eh vergeben so. Ich weiß gar nicht, ob es auch jetzt wie bei der WM sein wird, dass man wieder einen 25er-Kader hat mit 4 Torhütern. Ja, also bei Nummer 3 kommt es, glaube ich, halt immer drauf an, wie gut passt er halt zu uns Mannschaftsgefüge. Und Kevin Trapp ist ja, glaube ich, eh so ein recht sympathischer Typ, kommt mit sehr, sehr vielen Leuten gut aus, gut zurecht, dass man da in solchen Positionen dann, und er ist auch kein schlechter Torhüter, also darf man jetzt auch nicht unter den Tisch kennt das jetzt oder irgendwie suggerieren, dass Kevin Trapp irgendwie ein totaler Fliegenfänger wäre. Finde ich das absolut vertretbar und es ist, wenn wir ehrlich sind, ja auch, wenn wir uns natürlich gerne darüber unterhalten, wer könnte jetzt da mitkommen, ne, mal mache was Neues, was Freshes, lieber DFB, ist es ja eigentlich auch völlig wurscht, wer dort als Nummer 3 auf der Bank sitzt, weil Einsatzzeiten wird das sowieso nicht bekommen. Die Nummer 2 wird dann wieder brav die Hände schütteln, wenn es zum Elfmeterschießen kommt. Und dann reden wir alle darüber, wie schön doch alles ist in der Goalkeeper Union und wie hoch der Zusammenhalt ist. Deswegen.
Ja. Aber also ich glaube auch, das halt sind eher so weiche Faktoren, die das Ganze ganz entscheiden werden halt. Ne? Nämlich so, wie bewegt er sich im Gefüge? Macht er irgendwie Stress? Macht er keinen Stress? Würde Baumann jetzt auch nicht machen, aber Trapp ist einfach länger dabei. Und wie du schon sagst, es ist wenig Spielzeit wahrscheinlich für Kevin Trapp oder gar keine. Und dann brauchst du jemanden, der einfach diese Rolle annimmt und einfach gute Stimmung halt auch in der Truppe verbreitet, in Anführungsstrichen. Ne?
So. Und so einen Manuel Riemann sehe ich dort tatsächlich nicht. Also was man so hört von Leuten, die auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet haben, das ist jetzt keiner, der sich gerne auf die Bank setzt. Weiß auch gar nicht, ob das jemals so ein richtig krasses Thema war. Da war das noch damals ja nach diesem RB Leipzig-Spiel, wo er 2 Elfmeter gehalten hat. Und die Hammann dort wieder einen Hotshake rausgehauen hat. Also es ist wirklich ein Thema, was eigentlich, wenn wir ehrlich sind, völlig egal
ist. Also wer eigentlich so prädestiniert ist für diese Rolle, ist auch eigentlich Sven Ulreich als Nummer 3 damit zu fahren. Das ist, ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht privat als Typ her, ne, so, aber ich glaube, prädestiniert dafür, da macht er halt nichts. Ne? So, und ist, glaube ich, auch ein guter Trainingstorwart für die Nationalmannschaft. Und von daher finde ich gar nicht so verkehrt.
Ja.
Aber ja.
Schön, dass wir diesen Namen auch nochmal abgeklappert haben. Sven Ulreich.
Wir hätten noch viele Namen. Also ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz viel, was wir heute hier in den Ring werfen können. Aber ja, das ist, ja.
Vielleicht einer, der es auf jeden Fall auch verdient hätte, wäre aus meiner Sicht Marvin Schwebe, auch wenn jetzt Köln natürlich Relegationsplatz, Platz 16 da keine so gute Figur abgibt und jetzt am Mittwochabend auch gegen Union man da auch wieder 2-0 verloren hat und es wirkte schon wieder wie so ein bisschen... wieder so ein bisschen so wie Scheibenschießen, also was Schwebe da teilweise wieder aufs Tor bekommen hat, teilweise irgendwelche aberwitzigen Doppelaktionen hat gehabt, wo er geblockt hat, dann nochmal nachgegangen ist, also es war schon wieder crazy, wie viel der Typ einfach immer noch zu tun hat und dass Köln trotz alledem immer noch, obwohl man sozusagen so viel aufs Tor immer zulässt pro Spiel, auch gegen vermeintliche Mitabschiedskandidaten wie Union, die ja auch unten drin stehen, hat Köln noch relativ viele Spiele dabei, in denen man das Spiel eigentlich recht knapp gestaltet. Also, dass man jetzt nicht komplett abgeschossen wird. In dem Fall war es ja auch so bei Union, das Spiel war lange recht ausgeglichen und dann kam eben ausgerechnet Hollerbach, der ja im Sommer angeblich von einem Transfer nach Köln stand, er sich dann für Union entschieden hat. Und der war auch wieder so eine Situation, spitzer Winkel, auch wieder Zone 1, sogar vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Grundlinie, Achsel. Und da ist jetzt die Frage, ob man dann Schwebe ebenfalls so in die Kritik nehmen will oder ob es einfach deutlich besser gemacht
das finde ich, kannst du nicht vergleichen. Ja. Kannst du gar nicht vergleichen. Erstmal die Höhe, wie der Ball geschossen war und alles drum und dran. Ich glaube, die Distanz war auch näher. Ich bin nicht so 100% im Kopf. Nein, also darüber finde ich, also das finde ich jetzt wirklich Zeitverschwendung.
Gut.
Wirklich. Da kann ich nichts zu sagen. Das ist wirklich so viel geile Aktionen in diesem Spiel gehabt von beiden. dass wir lieber über die sprechen könnten, weil es ist ja Wahnsinn, also was die beiden da gezeigt haben, ne? Und ja.
Adam, nimmst du ihn auch so sehr in Schutz? Ich glaube, da sind wir uns eher alle einig, ne?
Also, erstens ist, glaube ich, 3-4 Meter näher als die Baumann-Aktion. Zweitens, besser kannst du nicht schießen als Hollerbach, auch ne, vom Tempo her. Ich finde, Schwäbe verhält sich technisch, taktisch als auch da komplett richtig. Auch von seiner Grundstellung her, er versucht noch die Hand hochzuziehen, aber ja, keine Chance. Genau, und da, wie gesagt, finde ich, muss man ihn da komplett rausnehmen.
Weil es ja immer so dieses Thema ist, ne, kurzes Eck muss zu sein. Ich glaube, bei Sky Einzelspiel war das. Da sind sie, glaube ich, auch so ein bisschen drauf eingegangen. Ja, ist ja eigentlich kurzes Eck, muss ja eigentlich zu sein, so. Ja, wenn er ihn halt über Kopfhöhe schießt.
Sind doch deine Kollegen. Sind es deine Kollegen bei Sky jetzt? Also sprich mal da von Kollegen dann. Kannst ja mal bei deinen Kollegen, also bei denen. Dann
distanziere ich mich.
Das kannst du ja sagen, das ist, ja. Sonst kannst du ja mal beim Kaffee in der Kaffeeküche irgendwann mal wieder, kannst sagen, hey Leute, das geht doch nicht. Könnt ihr doch nicht sagen, sowas. Aber, ja.
Nee, tatsächlich nicht. Aber du hast ja schon angesprochen, Axel, die guten Aktionen, die waren ja trotzdem bei beiden Leuten da. Also, was Marvin Schwier, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, da man 1 gegen 1 teilweise gehalten hat, oder auch den Frederik Rönno dort diese Doppelaktion, zweite Halbzeit war es da, glaube ich, als er irgendwie den Distanzschuss hatte zum Abkippen, hochkommt, blockt und dann der Ball irgendwie nochmal so nach oben abgewehrt wird, dass er quasi wie so eine Flanke abgefangen hat. Also in der Situation, da war gestern auch alles dabei, tatsächlich. Auch sehr gut gefallen bei Rönno.
Nee, dazu keine Frage.
Keine Frage, war alles gut.
Ist einfach schön, Fußballspiel angucken, sowas genießen, mitnehmen und so. Ne? Jeder von uns, es ist ja so, dass jeder immer so schöne Aktionen einordnen kann, dass die jetzt einfach schön sind und cool aussehen und alles, was dazugehört, auch in der Dynamik und auch in der technischen Grundlage komplett sauber. Gerade Marvin Schwebe ist da ja für mich absolutes Vorzeigemodell. Ja? Mhm. Aber das war einfach cool anzuschauen, ja, tatsächlich.
Habt ihr denn, wo wir vielleicht gerade beim Thema sind, habt ihr denn irgend so einen Torhüter-Guilty-Pleasure? Also bei mir ist zum Beispiel so der Übergreifer inklusive Kancha-Rolle dann danach. Habt ihr da irgend so eine Situation, wo ihr denkt, geil, eigentlich, das feiern viele wahrscheinlich nicht ganz so sehr, aber ich feiere das extrem, wenn ein Torhüter irgendeinen kleinen Block stellt oder halt den Übergreifer macht oder so. Also,
Adam. Was ich richtig feiere, tatsächlich, finde, Niklas Lomp hat jetzt gespielt, sechster Spieltag in der UEFA. UEFA Cup? Nein, in Euroleague. So. UEFA Cup schon ein paar hunderte.
Verlierer Cup.
Also genau. Du bist auf jeden Fall Hardcore Bayer Leverkusen-Fan, ne? Muss man schon sagen. Du kommst mit Niklas Lomb, ich weiß nicht, was ist so ein 2021 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Vierter Torwart oder, okay, weiter.
Aber das hat keiner gesehen. Ich bin am nächsten Tag auf den Trainingsplatz gegangen mit meinen Jungs, hab gesagt, Jungs, habt ihr das gesehen? Niklas Lomb. Ich fand das überragend. Was war es? War so ein
Pass. Jeder gelacht erstmal so.
Niklas Lomb. Wer ist Niklas Lomb? Nein. es war so ein Pass, 5 Meter hinter der Mittellinie in der Hälfte von Niklas Lomb. Und es waren alle so hoch aufgerückt, oder 5 bis 10 Meter. Es waren alle so hoch aufgerückt. Und was macht Niklas Lomb? Er stellt sich in so eine Early-Cross-Position an den Elfmeterpunkt gefühlt, in einer halboffenen Grundstelle. Ich sah überragend. Also wie das drin ist in diesem Ding. Ich fand das super, weil dieses Thema Early-Cross, das zu verteidigen. Ich sehe immer Torhüter, die viel zu nah am tornahen Pfosten stehen, nicht hoch genug stehen, nicht offen oder geschlossen genug stehen und so weiter. Und da Niklas Lomb selbst in dieser Höhe versucht, das Ding zu verteidigen, in so einer fand ich überragend. Und das feiere ich dann halt immer, wenn ich sowas sehe. Genau.
Hat er ihn denn noch abgefangen?
Nee, der Ball wurde nicht dahin gespielt, leider. Ach so, tatsächlich. Okay. Aber er war darauf vorbereitet. Ich fände es überragend. Also ich hätte direkt im Fernseher, weiß ich nicht, ich hätte Jubelschreie, Lobeshymnen auf ihn und so weiter. Ne? Von daher. Aber merkst Axel, ne? Leverkusener und so weiter. Ich finde aber auch, Radetzky, ich bin auch mal sehr kritisch gegenüber Radetzky, muss ich auch sagen, auch dieses Jahr, finde ich da taktisch auch nochmal ein anderes Niveau bekommen, finde ich persönlich. Das macht er schon richtig gut. Auch wenn er mal so am Fuß wieder das ein oder andere Thema hatte, aber an sich finde ich sehr stabile Saison. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er nicht diese Dauerbelastung hat, auch mit Mittwochspielen und so weiter, weil man Nummer 2 und Nummer 3 auch spielen
muss. Es ist krass. Lukas Radetzky, ich hatte mal einen YouTube-Kanal, also den habe ich immer noch, die Videos gibt's noch, aber ich poste da keinen Content mehr. Das erste Video, das ich gemacht habe, das allererste Video, war Lukas Radetzky unter Peter Bosch, was der da für eine Rolle hat. Also alle, die irgendwie komplette Langeweile haben und denken jetzt, okay, was kann ich jetzt irgendwie machen nach dem 6. Braten irgendwie jetzt zwischen Weihnachten und Silvester. Und da habe ich aufgezeigt, wie gut Lukas Radetzky sich hinter der Kette verhält eigentlich. Irgendwann später habe ich mich voll dafür geschämt, dieses Video gemacht zu haben, weil es ja teilweise komplett wild wurde, ne? Das wurde ja teilweise wirklich richtig wild mit dem, was Lukas Radetzky auch gemacht hat, ne? Und aber das Video ist immer noch online, ich habe es natürlich nicht gelöscht. Das war 2020, meine ich, ne? Und von dem bin ich absolut überzeugt in der Zwischenzeit, ne? Auch wenn da immer noch diese Radetzky-Moment, diese DAZN-Moment, es gibt den DAZN-Moment, es gibt den Radetzky-Moment, die sind wesentlich weniger geworden, ne? Also die sind
ja, absolut
arg weniger geworden. Und das finde ich, ja, da gebe ich dir recht. Auch vielleicht ist es auch diese Doppelbelastung, aber vielleicht macht es auch einen richtig guten Torhüter auch, dass er zweimal die Woche safe, ne, das kommt halt dazu. Ne?
Oder er aber merkt, so dass er auch tatsächlich jetzt eine Nummer 2 dahinter hat, die das halt auch spielen kann wie er.
Ja.
Ne? Und dass er vielleicht halt einfach nochmal so ein bisschen einen anderen Fokus, eine andere Leistung dann an den Tag bringt.
Also ich glaube, dass ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Text über Radetzky geschrieben für 11 Freunde. Da habe ich mir so die Zahlen mal ein bisschen angeguckt und es war halt so, dass er in den beiden vorherigen Saisons, also unter Peter Bosch und unter Sioane, also unter Peter Bosch waren es anderthalb Saisons, waren es ja glaube ich 40 Pässe pro Spiel spielte. Bei Sioane zwischen 2021 und 2022 schon ein bisschen weniger, nur 33 und aktuell sind es 21,6. Weil man eben aber auch hinten mit drei Verteidigern oder drei Innenverteidigern spielt und eben auch mit Xhaka und Palacios ja zwei Ballmagneten hat, die ja den Ball auch so gut wie nie hergeben oder im Zweifel da auch mal ins Dribbling gehen, ehe sie nach hinten spielen oder so. Es kommt einerseits dazu, andererseits spielt er halt im Schnitt recht wenig lange Bälle. Also früher waren es 14 lange Bälle unter Bosch und Sioane und jetzt sind es noch 8,6 lange Bälle. So, das ist halt.
Presst natürlich auch keiner. Also keiner presst Leverkusen gerne, ne, muss man sagen. Also
genau,
Stuttgart hat es überragend gemacht, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Stuttgart hat es überragend gemacht. Aber man hat auch gesehen, die haben es danach gegen Bayern versucht, da war es halt auch ein bisschen schwer, glaube ich. Also es ist so.
Ja. Genau. Und die werden eben nicht gepresst, weil man eben auch jetzt ja einfach hinten mit drei Mann aufbaut, plus davor zwei Sechser, die sehr, sehr spielstark sind und auch keine Angst davor haben, sich irgendwie zu zeigen. Das spielt bei Radetzky natürlich rein, aber weil er eben diese klaren Vorgaben jetzt hat, denke ich, dass er jetzt derzeit einfach so stabil und gut spielt. Und er hat jetzt mal die Spiele gegen Bayern und Stuttgart, die beiden Spitzenspiele, mal ausgenommen. Was jetzt ausgenommen ist, will ich eben gar nicht zum Vorwurf machen, weil der hat ja auch überragend gehalten. Hat er jetzt trotzdem keine Spiele dabei gehabt oder keine Momente jetzt, wie es ein Riemann macht oder wie es ein Neuer teilweise macht, dass er oder ein Schwebe auf der Linie, dass er die Mannschaft alleine in irgendwelchen Spielphasen trägt. Aber das muss man ja trotzdem nicht irgendwie als Vorwurf machen, wenn man ansonsten ja eigentlich eine fehlerfreie Saison spielt. Hatte einen Fehler, das war gegen Hoffenheim, wo er diesen langen Ball spielen wollte, irgendwie den Halbraum, so ein Radetzky-Moment. Und dann fängt, glaube ich, Stach den Ball ab oder so und haut ihn dann aus 40 Metern ins Tor. Das war der einzige Fehler, diese ganze Hinrunde. Das ist ja erstmal aller Ehren,
wenn
der Torhüter stabil spielt.
Wenn wir bei den Sachen gerade sind, gestern Kuhn Castells, Abstoß,
Jens an.
Und danach wird er im Anschluss in der Ecke fast sogar noch getunnelt, ne? Und da hätte ich gedacht, Alter, wenn du den jetzt kassiert hättest, den Tunnel, ne, dann wäre das ja die vollendete Situation gewesen. Also da wäre das ja diese vollendete Kacksituation gewesen. So 30 Sekunden fürs Horrorbuch. So, ne? Aber so, das wollte ich gerade noch kurz erwähnen. Ne? Ja. Das ist mir gerade noch so eingefallen an dummen Rausspielmomenten tatsächlich.
Ja.
Aber ich finde auch, wie du sagst, das ist die Mannschaft im Gesamten erfolgreich? Ist sie spielerisch stark? Will jeder den Ball haben? Das hatten wir auch schon bei uns im Amateurfußball, ne? Also bei uns in der Liga jetzt. Wir hatten letztes Jahr eine Saison. Jeder wollte diesen Ball haben. Das heißt, es war viel schwieriger für einen Torhüter, einen Kackball zu spielen, weil er viel weniger Risiko gehen musste. Weil alle irgendwo in den freien Raum reingelaufen sind und haben diesen Ball angenommen. Dann kommt noch der Trainer, der eine klare Maßgabe hat. Ist alles sehr viel einfacher. Du kannst den besten Kicker hinten drin stehen haben. Komplett sinnlos, wenn keiner den Ball haben will. Komplett sinnlos, wenn du sagst, nee, wir wollen gar nicht aufbauen, sondern prügel das Ding in die gegnerische Hälfte. Also, ja, deswegen bin ich auch so bei Gregor Kobel so ein bisschen, der nervt mich. Der spielt wieder so eine gute Runde, ne? Der spielt wieder in der Torverteidigung so krass. Aber so Spielaufbau, so, da denke ich so, Alter, da ist der ja meilenweit von Dingen weg, die wir schon in der Bundesliga gesehen haben, von Abstiegstorhütern. Stefan Ortega oder wie auch immer die heißen, ne? Der Spielaufbau von Dortmund ist gräuselig. Von hinten raus, ganz hinten raus. Macht mir gar keinen Spaß, das anzuschauen. Aber so einfach mal der Unterschied, so wenn du eine Mannschaft hast, die voll confident ist, die Bock hat, von hinten rauszuspielen, Torhüter, ne? weiß nicht, ist ganz arg Abhängigkeit, ganz arge Abhängigkeit da, finde ich. Ja.
Mhm. Wollen wir noch eine kurze, kleine Rangliste machen? Habt ihr da Bock drauf? Sehr gut. Ihr habt euch ja entsprechend vorbereitet. Aber bevor wir das machen, vorhin ist schon dieser magische Name gefallen, die beiden magischen Worte, die eigentlich der Grund dafür sind, dass es diesen Podcast und dieses Projekt-Keeper-Analyse gibt, Timo Horn. Er wird bald einen neuen Verein haben. Wisst ihr schon, wer das sein wird, welcher Verein? Axel, du darfst deinen ersten Guest bitte geben. Danach, Adam, du hast dann noch kurz Zeit zu überlegen.
Also zum FC Zutzenhausen kommt er nicht. Wir sind gut aufgestellt. Das weiß ich. Das kann ich ausschließen. Alles anders. gar kein Schimmer. Okay, also ich weiß es gar nicht. Ich tippe auf Holland oder Belgien. Eins von den beiden, weil es relativ nah. Zweite Liga.
VVV Venlo oder sowas, oder?
So, zweite Liga, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Adam, hast du irgendeinen Tipp? Fortuna ist auch gut aufgestellt.
Ich habe nebenher gegoogelt. Ich bin sprachlos.
Ja, okay. Sorry. Also laut Medienberichten soll es Red Bull oder RB Salzburg sein, die in das zweite Tor dahinter Alex Schlager holen wollen.
Boah. Passt so gar nicht, passt überhaupt gar nicht, ne? Ja. Also das passt gar nicht.
Ich muss auch dazu sagen, Salzburg spielt jetzt auch gar nicht mehr international, sind ja in der Champions League rausgeflogen, komplett. Gut, danke an Robert Schmidt. Wieder, ne?
Der würde er nicht für ein halbes Jahr unterschreiben.
Nee, ich denke nicht. Das wollte ich nochmal kurz hiermit sagen, das Team Horn, weil wir haben ja immer mal so gerätselt, immer noch keinen Verein. Es wird wohl Salzburg werden. Da geht es dann nochmal nach Fuschl an den See. Viel Spaß dort, schöne Gegend auf jeden Fall. Aber um dich aus deiner Verzweiflung rauszuholen, Axel, sag mir doch mal, wer dein Torhüter ist, um jetzt diese Rangliste hier zu beginnen, der dich am meisten überzeugt hat, überrascht hat. Call it what you want.
Wir sind hier ein sehr populistischer Podcast mit ganz vielen flachen Phrasen und es geht eigentlich immer nur darum, dass im Fünfer der Ball dem Torhüter gehört nach einer Ecke oder so. Entsprechend muss ich mich natürlich für den Torhüter des F. Kurze Ecke muss zu sein und ich weiß nicht, was gibt es noch ein paar Sachen. Auf jeden Fall, FC Bayern, ganz klar für mich hier, es ist Sven Ulreich. Den habe ich mir tatsächlich rausgesucht. Den hat keiner von euch sich rausgesucht, tatsächlich nicht. Nope. Weil ich hatte einfach keinen Bock mehr über Kobel zu reden. Ich hatte keinen Bock mehr über, das ist irgendwie so, da bin ich so müde. Und ich finde einfach, die Leistung von Sven Ulreich in, glaube ich, zwei Spielen, ich glaube einmal was Mainz und Kopenhagen, ich habe jetzt nur ganz kurz auch überlegt, ne? Ich habe jetzt nicht die große Recherche angestellt hier, dann war so ein Gefühlsding, gepaart mit dem Kollegial oder mit diesem sinnvollen, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, was meine Rolle ist und ich werde aus dieser Rolle auch keine dummen Ideen haben, ich werde keine dummen Interviews geben, irgendwann mal, ich werde nicht zu irgendwelchen anderen Vereinen wechseln und so weiter. Das war dann schon, als Manuel Neuer dann zurückkam und ich habe ihn dann, glaube ich, im ersten Spiel von Manuel Neuer gab es so einen kleinen Ausschnitt, wie Ulreich zu ihm hingerannt ist und hat ihn so gepusht und aufgemuntert, so während dem Spiel, glaube ich, und mit den Aussagen, die er einfach getroffen hat, das ist für mich sehr, sehr, ich erlebe es anders, ich erlebe es halt so, auch in niedrigeren Ligen, auch in der Bundesliga, einer macht ein, zwei gute Spiele, direkt Mittelpunkt, Berater, erzählt irgendwelche dummen Sachen, ich sage, es gab Zeiten, da hätte ein Sven Ulreich in der Top 6, wäre der untergekommen irgendwo. Und ich glaube nicht, dass er dort weniger Geld verdient hätte als beim FC Bayern. Aber ich glaube einfach, der ist in seiner Rolle, geht er so auf. Und auch jetzt mit Peretz, ne? Dass sie den geholt haben zum Beispiel. Dass sie Jan Sommer geholt haben und Jan Ulreich ist schon wieder hinten runtergefallen, nachdem ja Manuel Neuer sich verletzt hat. Und immer wieder diese Loyalität und immer wieder diese Leistung, die er grundlegend einfach abliefert in der Torverteidigung. Deswegen einfach so komplett, hat keiner mit gerechnet, aber ich dachte, ich muss es, Svenny, Junge, supi, finde ich gut, alles, dieses ganze Verhalten, was damit einhergeht, sehr vorbildlich, finde ich, ist meine Meinung.
Schöner Take, ja, die teile ich auch absolut, was das Kollegiale angeht, auch wenn mir da immer noch dieses Leipzig-Spiel da im Hinterkopf ist, bei dem Sven Ulreich dort irgendwie teils vogelwild in der Raumverteidigung agierte. Aber die positiven Erinnerungen überwiegen da doch bisher, was das erste Halbjahr, das war ja nur eine viertelste Saison so ein bisschen anging.
Ich würde das so ein Drittel Leistung und zwei Drittel Persönlichkeit und Verhalten und alles, was da so dazu gehört, würde ich da einfach mal mit reinpacken. Ja, das ist so mein Take.
Adam, stellst du nach Leistung auf oder geht es bei dir und darum, dass alle zufrieden sind?
Nee, ich stelle schon nach Leistung auf, so ist es nicht. Aber also du hast mir ja gestern noch geschrieben, also, ja, und bereite dich mal vor, wer so deine größte Überraschung ist. Ne? Also wenn es besten Torhüter geht, machen wir es kurz, ist für mich Gregor Kobel. Ja? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, jeder kennt ihn, jeder hat genug von ihm gesehen. Aber ich habe zwei Überraschungen, aber ich muss ehrlich sein, ich habe dann gestern direkt André Weiß, ne, mein Torhüter. Ich habe gesagt, André, ich bin morgen wieder im Bundesliga-Analyse-Podcast. Hör mal, ich brauche Torhüter, die überrascht haben. Ja, so, sag mal, ich gucke nicht so viel Bundesliga wie du. Gib mir mal deine Meinung. Er hat mir seine Meinung gesagt, ich kann es zu 100% unterschreiben. Ja, und es sind zwei Torhüter, die ich gerne nennen würde. Das ist einmal Moritz Nikolas, ja, der vor 2 Jahren tatsächlich noch gegen uns im Pokalfinale mit Viktoria Köln gespielt hat. Jetzt souverän in der Bundesliga agiert, finde ich. Ja. Und das ist für mich so ein perfektes Beispiel, dass so in der Regionalliga West, dritte Liga und so weiter, Torhüter, einfach so ein gutes Niveau ist, um einfach Spielpraxis zu sammeln. Ja? Und dann eben erst jetzt mit 25 ist er zu Gladbach gewechselt, wurde ein Jahr nochmal ausgeliehen nach Kerkrade von dort aus und mit 26 jetzt ja ein guter Bundesliga-Torhüter zu sein. Ich glaube, das ist wieder so ein Weg, der einfach mal aufzeigt, wie es für Torhüter laufen kann heutzutage. Nicht so, wie wir es vor ein paar Jahren hatten mit Manuel Neuer und die alle mit 18, 19, 20 gefühlt alle ins Tor gekommen sind. Ich glaube, das ist ein guter Weg, ein gutes Beispiel. Ja? Und ich war sehr, sehr skeptisch, ob das klappt mit ihm. Gladbach, wirklich herausragender Transfer, finde ich persönlich, was Moritz Nikolas angeht. Mhm. Das ist der eine. Und der andere ist Daniel Batz von Mainz 05.
Okay.
Der hat jetzt nur 4 Spiele gemacht. Ja. Aber nach 11 Jahren wieder in der Bundesliga.
Also war schon mal in der Bundesliga.
Ein Spiel für Freiburg hat er gemacht.
Ach, krass.
Genau. Ja, und ansonsten war er eigentlich auch nur ein Regionalliga-Torhüter und hat die letzten 3 Jahre bei Saarbrücken in der dritten Liga gespielt. Wir haben auch noch ein Testspiel gehabt letztes Jahr im Winter gegen die. Und das war alles okay, das war alles solide. Ich meine, er profitiert sicherlich gerade von der Situation, dass die hinten drin stehen, dass sie mehr Erfahrung drin haben wollen, anstatt dass sie jetzt ihr eigenes Gewächs Lasse Ries dann halt spielen lassen bei Mainz 05, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich sage halt mit 32 da einfach mal reingeschmissen werden. Das ist für mich so, wie hieß der Schalker Torhüter nochmal, der da mit 35 das Bundesliga-Nummer...
Michael Langer.
Michael Langer ist für mich genau so ein Beispiel gerade, ja, und deswegen... finde ich jetzt persönlich, ja, die beiden, die mich überrascht haben und Nikolas allen voran. Genau.
Ja, sehr gute Namen einfach, die da jetzt gefallen sind. Bei Nikolas unterschreibe ich das auf jeden Fall. Und bei beiden ist ja trotzdem auch so, dass man ja davon ausgehen kann, man hofft natürlich nicht, dass sich Jonas Omlin und Robin Zentner öfter jetzt nochmal verletzen in nächster Zeit, aber ja, aus der Historie heraus betrachtet, sage ich mal, waren jetzt Einsätze in den letzten Jahren immer garantiert für den zweiten Torhüter bei Gladbach oder bei Mainz. Von daher ist wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen, dass man da beide gesehen hat in dieser Saison. Mein Torhüter, der mich überrascht hat, wobei es für mich auch keine große Überraschung war, war Alexander Nübel.
Der hat jetzt Nummer 3 hier auch, André hat es gesagt tatsächlich.
Ja, das stimmt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und also eigentlich auch in allen Spielphasen ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Ball am Fuß trägt er auch das Aufbauspiel von Stuttgart, was natürlich auch gut ist. Ähnlich wie bei Leverkusen, haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Insofern für mich ein Torhüter, der sehr, sehr solide hinten agiert, überdurchschnittlich guter Torhüter einfach ist in dieser Saison. Da bin ich auch gespannt, wie es dann da weitergeht für Nübel. Aber da können wir dann auch in Zukunft drüber sprechen, wenn es dann darum, oder wenn die Zeit einfach reif ist, würde ich sagen.
Alex Nübel auch so ein typisches Beispiel für, wenn es läuft, dann läuft's. Ne? Also wenn es in der ganzen Mannschaft läuft, also diese Dynamik einfach, ne, die bringt er einfach mit und er hat mich auch komplett positiv überrascht. Man darf natürlich gespannt sein, wie sich das dann darstellt. Also was ich natürlich jetzt schon mal traurig finde im Vorfeld, was ich schon mal sagen kann, Stuttgart wird halt nächstes Jahr wieder nicht die Rolle spielen, weil halt so 2 Schlüsselspieler einfach weggekauft werden. Dafür kauft man dann Nübel für einen exorbitanten Preis von Bayern weg. Weil Bayern halt sagt, komm, jetzt haben die ja Kohle, ne? Nur als Beispiel.
Und machen, also,
ja. Ja, weiß ich nicht. Also, das ist, und Leverkusen, glaube ich, ein bisschen, Konstrukt ein bisschen besser, aber da wird dann Alonso weggehen und so. Deswegen sind es so Dinge, die mich jetzt schon so ein bisschen annerven, dass es zwar dieses Jahr eine richtig geile Bundesliga-Saison ist, so in der Spitze, sage ich jetzt mal, auch wenn natürlich Bayern gezeigt hat, Stuttgart hört zu, Leute, aber jetzt so nicht. Können wir jetzt nicht machen, dass wir jetzt noch einen in den Titelkampf mit reinlassen. Aber, gerade so diese 2 Sachen, die nerven mich halt schon. Das ist ein allgemeines Fußballthema, ne? Aber so ist es halt einfach, wenn du so ein Verein bist wie Leverkusen als Beispiel, ne, dass du immer so die Spieler pushst und sie dann abgibst, das ist eigentlich wie Dortmund auch. in vielerlei Hinsicht, aber jetzt hat es halt in Leverkusen, da kann der Leverkusen-Fan vielleicht ein bisschen mehr sagen, einfach den Trainer, der ist halt dieses i-Tüpfelchen da drauf ist, ne? Und allen voran geht meines Erachtens halt einfach der Trainer. Das siehst du an Heidenheim, das siehst du an Freiburg, das siehst du an, der Trainer ist der King. Da können, egal was es für Spieler sind, egal was es für Höhne ist bei Stuttgart, was war das für eine Truppe, die ist ja fast runtergegangen, ne? Und mit Alonso wird es, glaube ich, dann wahrscheinlich doof werden, tippe ich jetzt mal, wenn Carlo Ancelotti sagt, er hat keine Lust mehr in Spanien.
Ja, ich glaube, das ist ja der einzige Verein, der noch da in der Ausstiegsklausel ja drin ist, Real Madrid. Und wenn er geht, dann wird er gehen. So lässt er nicht umsonst reinschreiben, dass du da
die Ausstiegsklausel hat man ja auch für seine ganzen Ex-Vereine, also auch Bayern München. Und da will ich auch erstmal sehen, ob Thomas Tuchel dann über die Saison hinaus immer noch Trainer ist, je nachdem, wie es dann im nächsten Jahr läuft, wenn man dann der Champions League die heißen Spiele hat. Also da ist, glaube ich, das letzte Wort auch noch gar nicht gesprochen. Das letzte Wort allerdings, ja, ist gesprochen. Nee. Hier im Podcast, dieser Folge, in diesem Jahr. Wir haben es geschafft. Folge 77 ist quasi durch. Ich danke euch vielmals. Erstmal danke ich dir, Axel, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst jetzt gleich los. Aber schön, dass es nochmal geklappt hat, so kurz vor Weihnachten.
Ja, ich muss ja, ihr seid ja, also vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich bin ja nicht Vollzeit-Podcaster. Ich muss noch nebenbei, muss ich noch ein bisschen arbeiten. deswegen muss ich jetzt tatsächlich nochmal ran. Ich danke dir vielmals für die Einladung. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir können das auch gerne öfter zu dritt machen. Macht richtig Bock. ne? Soll jetzt nicht heißen, dass ich mit dir alleine nicht zufrieden bin, Sascha. Ne?
Ich habe das schon verstanden.
Aber, ich wünsche natürlich auch dir und euch einen guten Rutsch und schöne Weihnachten. Esst nicht ganz so viel. Geht mal eine Runde laufen zwischendurch oder so. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und danke und bis bald. Ich verabschiede mich schon mal, ne? Und bin raus hier aus der Nummer.
danke dir. Bis dann. Adam, du auch. Guten Rutsch, schöne Weihnachten. Und was Axel gerade eben sagte, laufen wir ein bisschen dazwischen, kann nicht schaden.
Ich habe mir ein Laufband geholt.
Ach, sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir da ordentlich
draußen.
Richtig so, richtig so. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir hören uns dann auch im neuen Jahr, auch vielleicht an anderer Stelle. Und allen Hörerinnen und Hörern schöne Weihnachten, sofern gefeiert wird, einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, wenn wir dann die Rückrunde mehr oder weniger offiziell besprechen. Bis dahin, ciao.
Forms a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race. Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it? Still going, Salah. Courtois again. What a save. Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan. Der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.